Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist wieder Rudi Kramer zu Gast und bringt seinen Bericht vom Datenzirkus mit. Rudi Kramer ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Ansbach und der Datenzirkus ist ein Blog beim BVD, der eine schöne Auswahl von interessanten Themen zusammenfasst. Es ist eine Linksammlung, die einen umfassenden Überblick gibt zu den Themen Datenschutz und KI. Aus dieser Liste werden wir uns wieder schöne Themen auswählen und natürlich wieder dabei der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Ich grüße euch beide. Hallo Tobias, hallo Rudi.
Hallo Chuck, hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Also, wir haben wieder ein paar Themen vor uns. Wir gehen wieder die Rubriken durch. Die Rubriken lauten Aufsicht, Rechtsprechung, Gesetzgebung, KI-Ethik und Veröffentlichung. Heute haben wir sogar noch ein Sonderthema, weil es die Urlaubszeit ist. Da werden wir uns auch ein paar Urlaubsthemen widmen. Und all das, was wir besprechen, werden wir natürlich wieder als Linksammlung zusammenstellen beziehungsweise auf Rudis Bericht vom Datenzirkus verlinken. Und ich würde sagen, starten wir gleich mit dem Thema Aufsicht. Und da, Tobias, du hast das erste Wort. Welches Thema hast du dir herausgesucht aus dem Zirkusbericht von Rudi?
Ja, eine spannende Meldung ist auch nachzulesen auf der Webseite des Kollegen in Hamburg. Es geht um ein Symbol für Videoüberwachung von Parkräumen. Und die Zuhörenden haben das bestimmt schon erlebt. Wenn man heute parkt in einem Parkhaus, dann ist es mittlerweile häufig so, dass man gar kein Ticket mehr zieht, sondern am Eingang des Parkhauses ist ein System, also kamerabasiertes System, das letztlich das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst. Zum Beispiel kann dann ein Automat aufgestellt sein, an dem man, wenn man dann ausparken möchte, sein Kennzeichen eingibt und dann wird eben gesagt, was es kostet. Und dann fährt man auch wieder raus, ohne dass man ein Ticket irgendwo nochmal reinsteckt. Das hat auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier eine Datenverarbeitung, die stattfindet, um eben zu schauen, wie lange stand man da und was kostet das Ganze. Das heißt also, eine Videoüberwachung findet hier statt, aber in einem beschränkten Bereich, also sozusagen fokussiert auf das Kennzeichen. Das Kennzeichen wird erfasst, verarbeitet und eben für die Zwecke der Entgeltzahlung genutzt. Und da stellt sich die Frage, wenn man solche Systeme etabliert, dann kann man das natürlich jetzt anhand der DSGVO durchdeklinieren, dann stellt man oder muss sich die Frage stellen, wer wird informiert, wer wird wie weit informiert über die Art der Datenverarbeitung, wie schaffe ich an dieser Stelle Transparenz? Und da war es bis jetzt immer so, dass man gesagt hat, ja, Transparenz, auch bei der Videoüberwachung schaffen wir dadurch, dass wir ein Piktogramm haben, das eine Kamera zeigt und dann stellen wir ein Schild auf und dann wissen Menschen, dass hier eine bestimmte Datenverarbeitung erfolgt. Jetzt ist aber das Piktogramm für die normale Videoüberwachung in Anführungszeichen, wenn man das so sieht, nicht mit dem vergleichbar, was bei der Kennzeichenerfassung passiert. Und da bestand das Bedürfnis im Grunde, ein Schild mit einer Information zu haben, die eben auf diesen Datenverarbeitungsvorgang auch passt. Hamburg berichtet hier, dass es ein solches Symbol jetzt neuerdings gibt. Die Frage ist jetzt, wie muss ein solches Bild aussehen? Das gab es bis jetzt nicht. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, wie man das auch visuell abbilden kann, eine Kennzeichenerfassung. Also man sieht auf dem Piktogramm, das ist auch verlinkt hier auf der Webseite des Hamburger Kollegen, dass einmal eine Kamera installiert ist und dann sieht man so ein Kennzeichen. Also dadurch wird einem Betrachter klar, alles klar, hier wird eben nur das Kennzeichen erfasst. Das ist eine schöne Meldung. Dazu gibt es aber noch eine Backstory. Und die Backstory ist, dass dieses Piktogramm entstanden ist im AK Videoüberwachung unter Vorsitz Baden-Württemberg. Und ich weiß zufällig auch, dass aus unserem Haus die Idee für dieses Piktogramm kam. Und Dank geht an dieser Stelle auch raus an unser Team vom BIDIP, die das gestaltet haben.
Super, ja. Und natürlich gibt es das auch bei uns auf der Homepage zum Download. Aber Rudi, was sagst du?
Ach, ich finde sowas eine ganz interessante und hilfreiche Unterstützung, gerade für die Parkflächenbetreiber für mehr Rechtssicherheit. Man kennt ja oftmals Schilder mit viel kleinem Text, wo man eigentlich erst aus dem Auto aussteigen müsste, um näher zu treten, um alles lesen zu können. Und so hat man zumindest eine einheitliche Information und kann sich daran gewöhnen, dass man weiß, wenn man dieses Schild sieht, was im Hintergrund passiert, in der Hoffnung, dass dann tatsächlich nur das passiert, was über das Schild vermittelt wird. Die Frage ist, ob man sowas dann auch eines Tages dann irgendwie mit entsprechenden begleitenden Informationen oder mit Überwachung, nicht, ich will nicht sagen Überwachungen, sondern mit Überprüfungen auch sicherstellen kann, dass dann tatsächlich nur das passiert, was auf dem Schild eben vermittelt wird. Aber ich begrüße es, wenn es einheitliche Empfehlungen und Vorgaben gibt, die für Verantwortliche und Betroffene mehr Rechtssicherheit geben.
Super, prima. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter im Text, sind in der Rubrik Aufsicht. Und Rudi, welchen Punkt hast du dir aus deinem Bericht ausgesucht?
Die Meldung vom LFDI Rheinland-Pfalz, die Unterrichtsmaterialien zu KI und Datenschutz. Weil da sehen wir oder haben wir dann gleich für auch für andere Zielgruppen Möglichkeiten, die Funktionsweise und Sensibilisierung zum Thema KI frühzeitig an jüngere Menschen weiterzugeben. Aber die Materialien sind auch geeignet, für Ältere sich damit zu befassen und sich zu informieren, was denn da eigentlich bei dieser legendären KI eigentlich passiert. Und wie man selber seine Neudeutsch-Awareness oder sein Bewusstsein für eine gewisse Sensibilität schulen kann und einsetzen kann. Und das fand ich recht nett, weil wir jammern ja immer, dass es nichts gibt. Und wie soll man es denn machen, auch mit der sogenannten KI-Kompetenz im Artikel 4 der KI-Verordnung. So schafft man es zumindest für Schulen oder Jugendbildungseinrichtungen etwas an die Hand zu geben, um hier frühzeitig das zu vermitteln.
Ja, ich kann das nur doppelt unterstreichen, dass das absolut sinnvoll ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Schulsystem und die Anforderungen ist vielleicht ein ganz klein bisschen anders in Rheinland-Pfalz als in Baden-Württemberg. Ja, das Schulgesetz ist vielleicht nicht 1:1 identisch, aber die Informationen, die man hier hat, die sind verallgemeinerungsfähig und das ist stark. Da kann jeder drauf schauen und es ist for free, ist ein tolles Angebot.
Super, dann haben wir das, verlinken wir auch, schönes Thema. Dann würde ich sagen, bleiben wir in der Rubrik und reisen imaginär nach Spanien, Chef.
Ja, wir reisen nach Spanien, bleiben aber bei Schulen oder Hochschulen, in dem Fall Hochschulen tatsächlich. Die Kollegen in Spanien, also die Aufsichtskollegen, haben Stellung bezogen, also jetzt nicht formal im Sinne eines Bußgelds oder ähnliches, sondern haben auf ihrer Webseite informiert zu etwas, worum geht's? Es geht um Prüfungen im Hochschulbereich. Und zwar auf Distanz. Ein Thema, das auch während Corona diskutiert wurde, hoch und runter. Und auch in verschiedenen Bundesländern dazu geführt hat, dass Hochschulgesetze angepasst wurden. Also Problem war, man schreibt eine Prüfung, macht die aber nicht vor Ort, sondern schreibt die Prüfung von zu Hause aus. Und trotzdem muss ja kontrolliert werden, dass nicht getäuscht wird. Ne? Dass kein Spickzettel da ist. Vielleicht auch die Identität, mit der übereinstimmt, unter dem Prüfungsbogen steht und ähnliches. Aber wie macht man das? Ja, Proctoring, so heißt das. Proctor ist derjenige, der eine Prüfung kontrolliert oder die Aufsicht. Das ist datenschutzrechtlich tatsächlich herausfordernd. Ne? Also muss man auch da natürlich wieder gucken, wie intensiv, das kann man unterschiedlich intensiv ausgestalten. Da kann man auch Wahnsinn betreiben und noch Keylogger installieren. Und die Software, die man sich dazu installieren muss, kann natürlich hochinvasiv sein. Aber man versteht schon zumindest den Bedarf. Man will eben schauen, dass derjenige nicht täuscht, während er die Prüfung schreibt. Dann ist aber die Frage, wie viel muss das System erheben? Muss das auch biometrische Daten erheben für den Identitätsnachweis? Muss ich vorher einen Kameraschwenk machen durch den ganzen Raum, dass also nicht ein Spickzettel irgendwo hinter der Kamera hängt oder ähnliches? Hochinvasiv natürlich. Ne? Wir haben jetzt hier nicht nur datenschutzrechtlich, man bricht ja sozusagen auch in den Wohnbereich ein. Ne? Als Staat ist das grundsätzlich mal keine gute Idee, solche Dinge zu tun. Naja, und die Kollegen in Spanien weisen eben hier auf Verschiedenes hin, wie so etwas ausbuchstabiert werden muss und kann, auch unter anderem vor dem Hintergrund des Artikel 9. Einfach gesprochen, das muss man ausbuchstabieren, auch gesetzlich ausbuchstabieren. Wie gesagt, einige Hochschulgesetze tun das. Auch in Baden-Württemberg gibt es eine Regel. Bayern hat während der Corona-Zeit schon was gebastelt. Man muss abwägen. Also ja, man muss kontrollieren können, dass es die Prüfung auch wirklich erfolgt, aber auf der anderen Seite nicht mit Vollkontrolle über Rechner und Wohnraum. Also von daher nochmal eine ganz interessante Perspektive hier aus Spanien auf ein Problem, mit dem wir uns aber auch schon auseinandergesetzt haben.
haben auch eine Handreichung dazu gemacht.
Genau.
Ein lustiges Video sogar.
Stimmt, es gab sogar ein lustiges Video. Ja. Das, vielleicht in die Shownotes nochmal.
Packen wir in die Shownotes. Ja. Rudi, was sagst du dazu?
Dann komme ich auch noch mit ein paar weniger lustigen Aspekten zu dem Thema. Denn das Interessante an diesem Bericht ist ja auch für diejenigen, die jetzt nicht gerade im Online-Hochschulbewertungsbereich sind oder bei der Betrachtung von Fernprüfungen, dass da eben auch die Aussage zur Gültigkeit der Einwilligung gemacht wird, dass die eben angezweifelt wird, wenn ich eine Wahl habe, die aber eigentlich keine richtige Wahl ist. Denn diejenigen, die nicht zustimmten, konnten nicht an der Prüfung teilnehmen. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn ich Studierenden anbiete, hey, du kannst mitmachen, aber wir machen eine Gesichtserkennungstechnologie, der du vorher zustimmen musst, weil wir sonst keine richtige Grundlage haben. Dann wird es schon heikel. Und das ist für mich dann eigentlich der Punkt gewesen, wo ich denke, oh, das ist vielleicht auch für andere interessant, dieses Thema. Denn bei der Einwilligung geht es ja wirklich der Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Freiwilligkeit, dass die Betroffenen eben auch eine Alternative haben müssen, was passiert, wenn sie Nein sagen. Und das wurde hier durch die spanische Aufsicht eben angezweifelt, dass die Einwilligung hier tatsächlich freiwillig gewesen sei.
Ja, ein Klassiker, den wir ja auch an anderer Stelle haben, Beschäftigtenkontext und so weiter. Immer wieder das Problem, ja, auch für die Hochschule natürlich herausfordernd. Wie könnte ich es ausgestalten? Freiwillig ist es dann, wenn ich zwei Wege anbiete, Präsenz und also beides. Kann ich das überhaupt abbilden? Zwei verschiedene Wege? Alles Fragen, die damit zusammenhängen. Guter Punkt, ja, Rudi.
Spannend. Lohnt sich wahrscheinlich die weitere Lektüre, auf die an dieser Stelle hingewiesen sei. Und ich würde zum nächsten Thema kommen. Und wir reisen zurück, imaginär nach Deutschland und landen in Nordrhein-Westfalen, Rudi.
Ja, ich habe das nochmal einen Punkt ausgewählt. Wir hatten ja schon mal über den Tätigkeitsbericht der LDI NRW berichtet, aber ich habe jetzt mal noch einen Punkt herausgegriffen. Denn das ist in Anführungszeichen diejenigen, die sich viel mit Datenschutz befassen und beraten, in diesem Sommer immer sehr viele Themen rund um die KI-Verordnung. Und in der KI-Verordnung gibt es Regelungen, die hat die LDI NRW mal herausgegriffen und sich damit mal befasst und das ein bisschen ausführlicher dargestellt. Da geht es darum, um die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten bei der Tätigkeit in einem KI-Reallabor. Habe ich dazu eine Grundlage? Welche Grundlage kann ich nehmen? Und es gibt hier den Artikel 59 Absatz 1 der KI-Verordnung. Und da würde mich interessieren, was Tobi Kipper meint, ist das eine eigenständige Rechtsgrundlage oder kann ich den in Verbindung mit 6.1c heranziehen, wenn ich in einem Reallabor personenbezogene Daten verarbeite? Wir haben später für die LDI NRW auch noch aus, dass es auch noch eine andere Regelung gibt, den Artikel 10 Absatz 5, der als Rechtsgrundlage diskutiert wird, wenn es darum geht, Verzerrungen und Korrekturen von personenbezogenen Daten, die eventuell auch Artikel 9 Daten sein können, zu erkennen. Würde da der Artikel 10 Absatz 5 in Verbindung mit 6.1c Datenschutzgrundverordnung als Grundlage gelten oder sei er eine eigenständige Grundlage? Wie ist denn da so die derzeitige Interpretation?
Ja, aus meiner Sicht ist es schon als Rechtsgrundlage konzipiert. Also so war es, glaube ich, von den Müttern und Vätern der KI-Verordnung gedacht. Die sagt zwar auch grundsätzlich, DSGVO bleibt unberührt, ist dann aber schon so ein bisschen vorsichtiger und auch in den Erwägungsgründen wird das dann alles so ein bisschen erklärt, was man sich bei Artikel 59 und bei 10 Absatz 5 gedacht hat. Und insbesondere der 10 Absatz 5 meine ich schon, dass der das relativ klar macht. Das Dilemma ist, wenn man diskriminierungsfrei trainieren möchte, dann braucht man qualitativ hochwertige und damit auch vollständige und damit auch repräsentative Daten, was konfligieren kann potenziell mit der DSGVO. Und an der Stelle wird das adressiert und jetzt gibt es konzeptionell verschiedene Möglichkeiten, wie man das erklären kann, also oder beziehungsweise wie man das konstruieren kann, indem man es entweder über 6.1c vermittelnd konstruiert. Oder man kann auch an Lex Posterior oder ähnliches denken. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten. Allerdings, und auch da weist die Kollegin aus Nordrhein-Westfalen zu Recht darauf hin. Beide haben zunächst mal einen begrenzten Anwendungsbereich. Ne? Ich denke da deswegen gerade dran, bei dem 10 Absatz 5, das versucht auch das OLG Köln so ein bisschen, da so einen allgemeinen Rechtsgrundsatz hineinzulesen, dass KI nun mal Daten braucht und dann muss auch Training gehen, auch mit Artikel 9, aber insgesamt. Da muss man natürlich schon sagen, der 10 Absatz 5 systematisch, wo steht der? Bei Hochrisiko-KI. Also man kann jetzt nicht diese Vorschriften, auch den 59 nicht, auf alle mögliche Konstellationen ausdehnen, sondern die sind tatbestandlich schon auch beschränkt. Ja? Und auch der 59 sagt, naja, Reallabore als Grundidee wieder super wichtig. Ja, ja, wir testen so ein bisschen in einem abgeschlossenen Konzept, in einer Regulatory Sandbox, im Sandkasten probieren wir erstmal, ob irgendwas funktioniert unter einer kontrollierten Aufsicht. Und aber auch da, der 59 hat eben bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen. Auch nicht jede KI, sondern die KI muss ein Public Good sozusagen verfolgen, ne? Also muss zu einem bestimmten Zweck auch dienen. Das heißt also, man muss hier schon auf tatbestandliche Einschränkungen auch schauen. Aber grundsätzlich werden hier Fragen schon ausgelöst zwischen der neueren KI-Verordnung und der Datenschutzgrundverordnung. Ja, da gibt es aber mittlerweile auch auf ETSA-Ebene, ich sag mal, Gremien, die diese Interplay-Issues, also das Zusammenspiel, tatsächlich auch in Guidelines versuchen zu gießen, die bald auch verfügbar sein werden.
Gut, dann haben wir den Punkt auch besprochen. Wir bleiben in der Rubrik Aufsicht und schauen uns noch ein Thema an. Wir haben noch zwei Themen und beide kommen aus Frankreich. Tobias, magst du den Aufschlag machen, bitte?
Ja, das ist ein kurzer, im Grunde ist es auch eine Art Lesehinweis zu einer Frage, die natürlich praxisrelevant ist, nämlich berechtigtes Interesse und KI-Systeme. Da hatten wir eine ETSA-Opinion dazu, da haben wir ein OLG Köln dazu und jetzt eben auch eine Auffassung der KNIL, die ist auch schon ein bisschen älter eigentlich, aber die haben das auf ihrer Webseite schon sehr schön auseinanderdividiert, auch in so einer tabellarischen Matrix, welche Phase bei der KI, worüber rede ich eigentlich? Also geht es ums Training, geht es um den Einsatz? Wenn wir im Trainingsbereich sind, welche mitigierenden Maßnahmen kann ich da auch, kommen denn grundsätzlich in Betracht? Also es ist eine Konzeptionalisierung, die zum Teil auch so ein bisschen über das hinausgeht, was der ETSA eher grundsätzlich sagt, in der Opinion vom Dezember 2024. Und vor allem finde ich noch ganz spannend, sie setzen sich mit der Frage auseinander, kann ich bei dem 6.1f und wie weit auch berücksichtigen, wenn etwas Open Source ist. Also wie wirkt sich das aus allgemein? Ne? Das sind ein paar gute Gedanken. Das ist auch noch nicht alle Probleme gelöst, aber es sind einfach wertvolle Lesehinweise an der Stelle. Und dazu kann ich also sagen, dass wir dazu auch verlinken in unserem Onkida 2.0, den es bald gibt. Ich habe jetzt gerade vorhin noch mal gefragt. Also ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir auch unsere Übersicht zu KI, Datenschutz, Aufsicht noch mal updaten. Und es gibt einen neuen. Ich kann jetzt nicht mehr versprechen, dass es bei einem One-Pager bleibt. Das ist mittlerweile wirklich groß geworden, aber mit Links und eine Informationssammlung.
Auf einer Webseite gibt es
auf einer Webseite.
Rudi, was magst du dazu sagen? Genau.
Ich würde es gerne ergänzen. Ich finde also erstmal immer großes Kompliment an die Aufsichtskollegen von der KNIL, dass die einen unheimlichen Output haben, sowohl qualitativ wie auch quantitativ. Und es lohnt sich immer da mal nachzuschauen. Jetzt bin ich nicht dieser französischen Sprache so mächtig, um das immer eigenständig dann auch wahrnehmen zu können. Da bin ich auch ein bisschen auf KI angewiesen, die mir dann viele Seiten automatisch übersetzt. Aber Tobi hat es kurz angedeutet, es wird was vom ETSA geben, speziell zu KI. Wir haben ja bislang in Anführungszeichen nur eine Stellungnahme zu den Fragen aus Irland. Da hat sich der ETSA nur zu den gestellten Fragen äußern können und wollen. Und das war auch zeitlich sicherlich auch nicht mehr machbar. Aber ich habe jetzt herausgehört, der ETSA bereitet auch ein spezielles Papier oder eine Opinion oder eine Guideline zum Thema KI vor. Gibt es da eine grobe Timeline?
Da müsste ich bei uns in der Stabsstelle nochmal fragen. Die sind ja stark beteiligt. Und da möchte man nicht immer mehr versprechen, als man am Schluss auch halten kann.
Wird super.
Ja, natürlich, aber dann ist immer die Frage, wenn man sagt, naja, die ist auf der Ziellinie, das haben wir bei Anonymisierung und Pseudonymisierung auch schon häufig gedacht und ich lege mich nicht fest.
Okay, alles gut, das ist auch nachvollziehbar bei der Komplexität der Thematik. Ich würde dann aber gleich auch zum nächsten Thema übergehen und auch wieder die GNIL, und das ist mal jetzt was ohne KI, obwohl im Hintergrund spielt das jetzt natürlich auch KI mit. Es gibt eine weitere Verordnung auf europäischer Ebene, und zwar geht es darum, um die gezielte politische Werbung in Online-Medien. Und dazu, wir hatten ja, oder manche erinnern sich noch an die Situation bei Brexit oder der ersten Trump-Wahl, wo dann festgestellt wurde, dass über die Firma Cambridge Analytica gezielt über eine API-Schnittstelle zu beispielsweise Facebook-Accounts gezielt Werbung, teilweise auch oder eben vorwiegend auch mit Desinformation und heutzutage würde man sagen Fake News, Einfluss genommen wurde. Und das wird künftig verboten werden. Diese Verordnung kommt ab 15. Oktober zur Anwendung. Und die GNIL hat darüber informiert, dass sie die Aufsicht über diese Teile der Verordnung übernimmt, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Da wäre jetzt meine Frage, das ist ja dann auch sehr weitreichend für uns. Wir haben ja auch hier in Deutschland im nächsten Frühjahr schon wieder die nächsten Wahlen. Wer wird denn die Aufsicht in Deutschland übernehmen? Machen das die jeweiligen Landesdatenschutzaufsichten oder macht das zentral die BFDI?
Ja, die Verordnung enthält selber zunächst mal die Aussage, Artikel 22, wenn ich es richtig mich erinnere, dass es die datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden grundsätzlich machen. Und dann wird man das auf Bundes- und auf Landesebene tun müssen. Das wird gerade bei den Durchführungsrechtsakten ausbuchstabiert, ist aber noch underway, soweit ich informiert bin. Aber diese Aufgabe wird uns zumindest zugeschrieben von Verordnungsseite. Und man hat jetzt allerdings auch schon, das habe ich am Wochenende gelesen, Facebook und Co. Überlegen, ob sie sich das geben, also ob sie sozusagen das überhaupt anbieten in Europa, weil man wird da ja reguliert und das möchte man da nicht und entzieht sich dem. Wenn das Ergebnis wäre, könnten wir damit leben, denn dann gäbe es das nicht, das Political
Time. Ja, und dann kommen wir wahrscheinlich in die Diskussion, was ist Werbung, was ist keine Werbung, was ist gezielte politische Werbung. Das werden dann wahrscheinlich dann die spannenden Fragen sein. Aber wichtig ist aus meiner Sicht erstmal, dass man auch versucht, gerade bei Minderjährigen die Einflussnahme doch deutlich zu machen, dass es eben auch transparent erfolgt, was da passiert.
Ja, sehe ich auch so.
So, dann haben wir den Punkt auch besprochen und wir machen da gleich weiter, bleiben beim Thema Aufsicht und würde sagen, Tobias, wir haben wieder die Knie, wenn ich das richtig sehe.
Das, ja, also Output tatsächlich, Rudi, ne, das ist schon enorm. Aber das Problem kennen wir zumindest im Grundsatz auch in Deutschland, oder es beginnt sich zu stellen. Die französische Datenschutzaufsicht veröffentlicht auch hier ihre Ansicht, also auch auf der Webseite, also außerhalb eines formalen Verfahrens. Hintergrund ist, dass man feststellt, dass Kameras zum Einsatz gelangen, aber in einem ganz spezifischen Kontext. Und zwar erweiterte Kameras, in anderen Sprachkreisen augmented, werden eingesetzt an bestimmten Stellen, und zwar dort, wo etwas verkauft wird, das altersreguliert ist. Und zwar in dem Fall jetzt Tabak, also Zigaretten. Ne? Was sollen die Kameras jetzt tun? Die sollen feststellen, und wenn die ein bisschen pfiffiger sind, also smarter oder augmented, dann können sie das vielleicht, da muss man natürlich jetzt schon ein paar Fragezeichen, oder das ist schon das Problem, machen, feststellen, ob die Person, die da jetzt gerade versucht, Zigaretten zu kaufen oder Alkohol oder Glücksspiel spielen möchte, ob die 18 ist oder nicht. Ja. Und also die Kameras versprechen das, dass sie das feststellen können, detektieren können und dann also sagen, Zigaretten oder Alkohol oder Glücksspiel in diesem Fall nein. Die GNIL zeigt das Problem auf oder bezweifelt auch, und das muss man sich auch wieder im Maschinenraum angucken, ob das hier diese Art der Altersverifikation, ob die erforderlich ist. Also funktioniert es überhaupt? Und ist das dann tatsächlich erforderlich, diese Art der Datenverarbeitung, die ja möglicherweise, also man stellt sich auch die Frage, wie macht das System das, dass es sagt, das ist wohl 18? Also muss ich da biometrische Verfahren einsetzen? Muss ich das abgleichen? Wenn ja, mit was? Maschinenraum, Frage. Ja. Die GNIL ist hier wahrscheinlich zu Recht sehr zurückhaltend, dass das eine Lösung sein kann. Also Erforderlichkeit, darauf läuft es hinaus. Rudi, wie siehst du das?
Ach, ich bin da wirklich ein bisschen so am Grübeln, wo will man das überall einsetzen? Ne? Also überall da, wo man davon ausgeht, dass eventuell eine Zielgruppe auftaucht, die das gar nicht kriegen sollte. Das heißt mal so Tabakhändler meinetwegen, bei uns wären es vielleicht eher Tankstellen, um da vielleicht so die Altersüberprüfung mit Alkohol, mit Zigaretten tatsächlich vorzunehmen. Meine Wahrnehmung ist, dass sich die Händler dann eher den Ausweis zeigen lassen und fragen, hast du meinen Ausweis dabei? Um das sicher zu stellen, ich denke mal, dass wenn diese Technik erstmal eingeführt ist und man sich in Anführungszeichen daran gewöhnt hat, dass dann noch ganz andere Möglichkeiten der Profilbildung oder der Überprüfung hinzukommen könnten. Das nennt man dann, heißt dann Steigerung des Nutzererlebnisses oder Kundenerlebnisses, wenn einem dann gleich die Zigarettenmarke oder die Alkoholmarke auf den Tisch gelegt wird, die man ja sonst immer kauft. Ich finde es spannend, ich finde es auch interessant, wie die Franzosen da eben argumentieren mit der Erforderlichkeit. Gibt es denn auch mindere Mittel? Und ich denke mal auch, dass es auch in Frankreich entsprechende Ausweismöglichkeiten geben würde.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Rudi, du bist dran.
Ja, da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Die BFDI hat eine Konsultation zu KI-Modellen gestartet. Sie hat dazu bestimmte konkrete Fragen gestellt, um sich damit zu befassen, wie denn aus Anwender-Nutzer-Sicht gewisse Fragestellungen derzeit sich stellen oder gelöst werden können oder wo man Probleme sieht. Das ganze Verfahren finde ich sehr positiv, weil man da natürlich in die Diskussion geht, bevor überhaupt dann was als Meinungsbildung veröffentlicht wird, wie denn der Kenntnisstand und die Praktikabilität ist. Was mir nur auffällt, dass eben hier eine Aufsichtsbehörde alleine agiert, ohne dass es ja eigentlich der Arbeitskreis KI, den es ja von der DSK gibt, der hier gar nicht in Erscheinung tritt. Ich gehe mal davon aus, dass die Ergebnisse trotzdem geteilt werden können. Es geht eben von Anonymisierung, Verarbeitung von memorisierten Daten, Eingriffsintensität bei dem Training von KI-Modellen.
Ja, und grundsätzlich, da gehe ich davon aus, dass die Erkenntnisse, die wertvollen Erkenntnisse, die hier generiert werden, auch geteilt werden und allen zur Verfügung stehen werden. Nichts anderes kann ja hier Sinn und Zweck sein. Von daher glaube ich grundsätzlich, also zuhören, fragen, auswerten, ist ganz bestimmt ein grundsätzlich richtiger Ansatz.
Liebe Leute, wir haben es geschafft und haben diese Rubrik besprochen. Damit kommen wir nun zur Rechtsprechung. Das ist die nächste Rubrik und da geht es wieder los mit Tobias Keber und EuGH-Vorschau habe ich hier notiert.
Eine Vorschau, genau. Verhältnis Auskunftsanspruch zu Verwaltungsvorschrift EuGH C205 aus 25 ist das Verfahren und es geht um eine tatsächlich sehr interessante Rechtsfrage. Eine Rechtsfrage hier vorgelegt vom VG Ansbach. Und hier also, wie sieht das eigentlich aus mit Artikel 15? Also Unternehmen wissen ein Lied davon zu singen. Gilt der eigentlich auch oder diese Verpflichtung für Aufsichtsbehörden, datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörden? Und oder kann man den Anspruch insoweit auch durch Landesrecht modifizieren oder gar ganz ausblenden. Das ist etwas, was natürlich die Aufsichtsbehörden stark umtreibt. Ein sehr spannendes Verfahren, wo man auch gute Argumente in die eine und die andere Richtung finden kann, sodass wir da mit Interesse draufschauen. Wir halten uns ja hier in Baden-Württemberg tatsächlich für auskunftspflichtig und machen das auch brav. Und ja, das macht auch Arbeit bisweilen, aber wir bilden es ab. Und deswegen schaue ich hier schon interessiert zum EuGH.
Rudi?
Ich finde es interessant und wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen, wie es denn in Baden-Württemberg geregelt ist, denn die Regelung, die hier durch den EuGH überprüft wird, ist eine rein bayerische Regelung im Bayerischen Datenschutzgesetz, die sich eben auf die beiden Datenschutzaufsichtsbehörden in Bayern, also LFD, Landesbeauftragte für Datenschutz in Bayern und das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, bezieht und dort eben die Auskunftsmöglichkeit von Betroffenen gegenüber den Aufsichtsbehörden einschränkt. Und das bei LDA hat hier wohl in mehreren Fällen die Auskunft entsprechend verweigert und wird jetzt gerade eben gerichtlich überprüft und das VG Ansbach möchte eben diese Frage vom EuGH geklärt haben. Wird alles ein bisschen dauern. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass du das ausgewählt hast, Tobi, weil es ist ja wirklich erstmal, was nur Bayern betrifft. Aber es zeigt vielleicht auch, welche Anforderungen der EuGH generell an die Einschränkung an betroffenen Rechte stellen könnte.
Genau das. Und das ist die interessante Rechtsfrage, glaube ich, ja. Hm?
Wir haben diese Thematik ja in vielerlei Fällen, also auch schon bereits im BDSG, wo ja auch immer wieder die Diskussion kommt, reicht das aus, wenn im BDSG betroffenen Rechte eingeschränkt werden oder bräuchte es dazu mehr? Der Artikel 23 DSGVO gibt da eine gewisse Leitlinie vor. Und vielleicht kann man dann aus den Erkenntnissen aus dem EuGH-Verfahren vielleicht auch noch Ableitungen finden für ein künftiges BDSG, wobei ich davon ausgehe, dass eine BDSG-Änderung vielleicht eher zustande kommen könnte als ein Urteil hier in diesem EuGH-Verfahren. Aber es ist zumindest spannend zu beobachten, was sich daraus ergeben wird.
Genau, so ein bisschen, ganz klein bisschen habe ich die Hoffnung, dass hier auch zentrale Aussagen zu Tragweite und Ausgestaltung von Ausnahmen nach 23 vielleicht abgebildet werden. Denn diese Fragen könnten auch relevant werden, wenn landesrechtliche Bestrebungen vielleicht auch dahin gehen, KI zu regeln und im Rahmen von KI natürlich als Problem auftritt. Wie ist das eigentlich mit Auskunftsansprüchen bei Modellen? Schwierig. Vielleicht kann man es dann ausschließen und das wiederum ist eine ganz ähnliche Rechtsfrage.
Man erwartet sich davon grundsätzliche Aussagen zur Möglichkeit der Einschränkung von betroffenen Rechten, die DSGVO ja explizit in Artikel 23 vorsieht, aber noch nicht ganz geklärt ist, wie denn konkret die Anforderungen aussehen, um tatsächlich betroffenen Rechte, die ja größtenteils auch auf europäische Grundrechtecharta zurückzuführen sind, tatsächlich eingeschränkt werden können. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu deinem nächsten Urteil, das wir uns ausgesucht haben. Da geht es nämlich auch um betroffenen Rechte, nämlich Artikel 15 zur Auskunft. Und in Finnland gab es ein Urteil zum Umfang der Auskunft bei Protokolldaten. Wir wissen ja, dass der EuGH bereits schon mal zu einer Auskunft oder so einem Auskunftsbegehren Stellung genommen hat, wo es darum ging, dass ein ehemaliger Bankbeschäftigter wissen wollte, wer denn bei der Bank, bei der er beschäftigt war, hatte er auch sein privates Konto, wer denn alles auf das Konto darauf zugegriffen hatte. Und der EuGH sagte, auch das können personenbezogene Daten sein. Und in dem streitigen Verfahren in Finnland ging es eben auch darum, darf ich denn dann auch wissen, wann darauf zugegriffen worden ist. Also umfasst die Auskunft auch die Zeitpunkte aus den Protokolldaten. Und das finnische oberste Verwaltungsgericht hat eben hervorgehoben, dass eben das nicht vom Zweck der DSGVO umfasst sei, denn es geht nur darum, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung überprüfen zu können und dazu bräuchte man nicht den Zeitpunkt des Zugriffs.
Ja, ich denke, also der EuGH, nachdem er ja zum Auskunftsanspruch immer sehr, sehr breit und ein weites Verständnis hat walten lassen, scheint er vielleicht jetzt schon zu überlegen, also das meine ich auch in der Rechtsprechung des EuGH und vielleicht ist Finnland da auch in dieser Richtung unterwegs, wozu dient der Anspruch, was muss man haben, also Kontextualisierung ist da immer ein Thema und wenn es darüber hinausgeht, dann muss man es vielleicht auch nicht bei Auskünften und in diese Richtung scheint mir das zu gehen.
Okay, spannend. Auch diese Lektüre lohnt sich. Wir haben in der Rubrik Rechtsprechung noch ein weiteres Thema, lieber Chef, und das hast du dir ausgesucht.
Ja, ich muss jetzt gerade mal hier schauen, wo ich überhaupt in meiner Liste hier unterwegs bin. Die Transparenz. Ja. Das ist mal ein ganz interessantes Thema von einer anderen Perspektive, eine Perspektive, die ich auch früher stärker hatte, als das jetzt in meiner täglichen Praxis der Fall sein kann. Es geht nämlich um den Medienstaatsvertrag. Und der Medienstaatsvertrag enthält Vorgaben, das war noch nicht immer so, und das war in einem der zahlreichen Updates der letzten Jahre abgebildet worden. Vorgaben zur Transparenz. Und zwar zur Transparenz von bestimmten Plattformen, die im Meinungsbildungsprozess, sage ich mal im weiteren Sinne, eingebunden sind. Also die Intermediäre, so nennt der Medienstaatsvertrag das, also Plattformen wie unter anderem eben auch Facebook von Meta. Und der Medienstaatsvertrag tut etwas, was andere Regeln, nämlich die Datenschutzgrundverordnung und die KI-Verordnung auch tun. Der sagt, naja, Transparenz muss auch insoweit bestehen, wie wenn bestimmte Algorithmen eingesetzt werden, dann muss man zumindest dem Grunde nach erklären, was die da machen bei so einer potenziell meinungsbildungsrelevanten Plattform. Und das ist, glaube ich, der Artikel 3 oder Paragraph 93, wenn ich mich recht entsinne. Algorithmentransparenz, das ist nicht so wahnsinnig viel Transparenz. Also die müssen jetzt nicht sozusagen jede Schraube im Maschinenraum erklären, aber sie müssen den Nutzenden schon grob sagen, wie ist denn das, so ein Algorithmus, warum wird ein bestimmtes Video angezeigt oder ein anderes auch nicht. Ne, also leicht verständlich, leicht auffindbar, auch auf der Webseite muss es irgendwo eine Erklärung geben. Ne? Ja, Facebook hat das nicht gemacht und dann hat die Aufsicht, in dem Fall die medienrechtliche Aufsicht, gesagt, doch, das glaube ich aber schon, dass du das musst. Und das ist ein Verfahren vom VG Schleswig-Holstein. Und diese, wie gesagt, diese Algorithmentransparenz, das sind ja schon so allgemeine Wertungen, die auch die DSGVO und die KI-Verordnung kennen.
Rudi?
Ich finde es spannend. In Anführungszeichen kann mich da ein bisschen zurücklehnen und das Popcorn rausholen. denn letztendlich ist das, was hier im Medienstaatsvertrag gefordert wird, auch nichts viel anderes als die Transparenz, die wir aus dem Datenschutz kennen. Wenn es darum geht, warum bekomme ich vielleicht andere Filmvorschläge, andere Inhalte, andere Sachen vorgeschlagen als meine Frau, als mein Kind, als mein Nachbar. Und im Datenschutzrecht würden wir sagen, oh, da gibt es eine Profilbildung, das möchte ich gerne wissen. Im Medienstaatsvertrag hat es dann natürlich einen anderen Hintergrund wegen der Transparenz der Medien. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz über Manipulation zu Wahlen gesprochen. Das will ich hier gar nicht unterstellen, aber es ist trotzdem interessant, nach welchen Kriterien diese Sortiervorschläge dann bei den Medien tatsächlich vorgenommen werden. Und deswegen gucken wir mal, das Urteil ist natürlich nicht rechtskräftig, weil Meta da das überprüfen lässt oder diese Entscheidung des VG Schleswig-Holstein. Aber wir gucken mal, denn man kann da immer ein bisschen so, ja nicht anleihen, aber doch ein bisschen so Argumente übernehmen, was die Transparenzanforderungen betreffen.
Genau, das ist auch wieder so ein Beispiel, dass man Rechtsgebiete übergreifend denken muss. Ne? Beim Urheberrecht tut sich viel bei KI und hier ist es sozusagen aus der medienrechtlichen Seite die Transparenz. Aber die Transparenz, die wünschen wir uns auch beim Datenschutz und im Grunde geht es eigentlich um sehr, sehr ähnliche Wertungen. Ja, von daher muss man da mit Interesse draufschauen.
Prima. Wir kommen zur nächsten Rubrik und diese Rubrik lautet Gesetzgebung. Und Rudi, hier würde ich dich bitten, den Aufschlag zu machen. Und wenn ich das richtig sehe, ist es auch das einzige Thema in der Gesetzgebung.
Ja, man könnte da, glaube ich, endlos ausholen momentan, was da alles passiert, wenn man bei der KI-Verordnung den Code of Practice mit reinnehmen würde. Aber wir haben jetzt hier erstmal was anders ausgewählt. Das ist nämlich von der OECD der Überblick zur Altersverifikation mit Beispielen. Wir haben ja grenzübergreifend das Problem, wie stellen wir oder wie kann man online eine Altersverifikation feststellen? Wir hatten vorhin das mit dem Beispiel der Kniel mit Tabakläden in Frankreich, wo versucht wird, schon im analogen, im echten Leben mit der Hilfe von Technik eine Altersnachvollziehbarkeit herzustellen. Und die OECD hat nun mal einen Bericht vorgelegt, wo sie verschiedene Beispiele bringt, wie man versuchen kann oder wie es teilweise schon versucht wird, eine Altersüberprüfung online durchzuführen. Das ist ja auch die große Herausforderung. Auf EU-Ebenen versucht man da auch gerade Lösungen zu evaluieren und festzustellen, um eben gerade einerseits den Schutz von Minderjährigen sicherzustellen vor Inhalten, die schädlich sein können für die Entwicklung, aber eben auch und beispielsweise auch für Vertriebskanäle von Produkten, die eben für Minderjährige nicht geeignet sind oder nicht zugelassen sind, auch hier eben rechtlich abzusichern. Die OECD hat hier eine schöne Vorbildfunktion, weil sie eben versucht, über grenzübergreifende Darstellungen und Abbildungen der jeweiligen Umsetzungen abzubilden.
Chef, was sagst du dazu?
Ja, praktische Hilfe mehr. Also sehr, sehr lesenswert. Genau. Muss man, glaube ich, nicht vertiefen. Ja.
Super, super, super. Dann sind wir jetzt ganz schnell und schon in der nächsten Rubrik gelandet. KI-Ethik. Rudi, willst du gleich weitermachen?
Ja, mach ich mal weiter aus Norwegen. Norwegen gehört ja nicht zur EU, sondern zum Europäischen Wirtschaftsraum und hat die DSGVO für sich anwendbar erklärt. Und deswegen ist es auch immer spannend, was aus den skandinavischen Ländern, gerade auch Norwegen, kommt. Die haben einen Leitfaden zum Einsatz von KI-Assistenten veröffentlicht. Jetzt muss man mal gucken, es gibt KI-Modelle, es gibt KI-Systeme und es gibt eben auch KI-Assistenten, bei denen sich die Norweger gedacht haben, sie veröffentlichen einen Leitfaden und für KI-Assistenten und unterscheiden da erstmal drei verschiedene Arten, wie ein KI-Assistent für eine offene Plattform wie ChatGPT oder eben Claude oder wie man einen KI-Assistenten integrieren kann, wie eine Chat-Funktion, die angeboten wird, oder wie man vielleicht auch einen KI-Assistenten mit integriert mit spezifischen Aufgaben, die er dann eigenständig lösen kann. Als ich das gefunden hatte, gab es vorerst nur auf Norwegisch, ist aber in Zeiten von automatisierter Übersetzung ja auch kein großer Hindernisgrund. Da würde mich interessieren, wenn es sowas gibt von einer Aufsichtsbehörde. Tobias hat es ja angekündigt, es wird bald diese Onkida-Liste, diese Zusammenstellung mit verschiedenen Aussagen von verschiedenen Aufsichtsbehörden in aktualisierter Form geben. Wird es dann auch um Aussagen von KI-Assistenten erweitert werden?
Ja. Also, das ist nicht unmittelbar auf dem Plan, weil unser Onkida ja sehr zugeschnitten ist auf die 10 Fragen, auf die wir das begrenzt haben. Von daher in dem Kontext nein. Aber das Thema, das du hier ansprichst, halte ich für extrem praxisrelevant. Und dazu gibt es noch gar nicht so viel. KI-Assistenten, was die tun, wie weit das geht und was das alles auslösen kann und welche Fragen auch Datensicherheit betreffend damit zusammenhängen, also nicht nur Datenschutz, sondern auch Datensicherheit, das ist der nächste große Elefant, würde ich mal sagen. Da werden wir schnell was zu liefern müssen. Das ist tatsächlich, also dass man Systeme übergreifend legitimiert, bestimmte Dinge zu tun, das kann sehr, sehr luxuriös sein, kann tolle Sachen als Ergebnis bringen, kann aber auch wirklich richtig gefährlich sein. Da wird man sehr genau hingucken müssen und dass die Norweger hier bei diesem Thema schon sehr schnell sind, ist eine gute Sache. Da werden wir auch uns hierzulande Gedanken machen müssen.
Ich höre einen Arbeitsauftrag. Mhm. Rudi, nächster Punkt, auch du. Du musst auch bei dem Punkt bitte erklären, was du da aufgeschrieben hast und was das genau ist, bitte.
Also es gibt die IEEE, das ist eine Organisation, die eben Standards, also Vorgaben schafft, festlegt, vorgibt. Und hier geht es um einen Standard für die Beschaffung, für das Procurement von künstlicher Intelligenz und automatisierten Entscheidungssystemen. Procurement of Artificial Intelligence and Automated Decision Systems. Der hat den Vorteil, dieser Standard, dass der eben ganz verschiedene Aspekte mit angewendet und mit vorgegeben und oder auch erinnert wird, wie man bei Ausschreibungen oder bei der Auswahl von KI-Systemen und Modellen vorgehen sollte und an was man denken sollte, wie an die verschiedenen Risiken, wie an die verschiedenen Kontrollmöglichkeiten. Und das kann auch intern oder kann auch für Einheiten als Orientierung dienen, ein eigenes internes, ich will nicht sagen Regelwerk, aber doch Regularien und interne Richtlinien zu konzipieren, die sich daran orientieren, um eine Einheitlichkeit bei Auswahlvorgängen oder auch bei dem Einsatz zu schaffen. Also das sollten alle lesen, die sich damit befassen, ich sage es mal, eine Governance, also sprich eine Einheit zu schaffen, die sich um den rechtskonformen Einsatz von KI-Systemen bemüht, weil man daraus aus diesem Standard Vorgaben und Anforderungen ableiten kann für eine angemessene Risikokontrolle beim Einsatz von KI-Systemen.
Chef?
Ja, IEEE macht viel Gutes. Dann ist immer die Frage, kommt man leicht an die Dokumente? Wer hat sie gemacht? Wie weit sind die legitimiert? Was ist ein Standard? Aber die Arbeit ist absolut richtig, weil sie zum Teil Dinge konkretisiert. Also von daher erstmal eine schöne Sache. Die haben auch zur Ethik zum Teil viel gemacht und versuchen, Ethik zu operationalisieren. Ne? Und also von daher ist das von der Grundidee schon ein sehr, sehr guter Ansatz.
Super. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten oder zur nächsten Rubrik und das ist die Rubrik Veröffentlichung. Rudi, mach einfach weiter.
Okay, das ist noch ein Punkt, den wir aus einer früheren EuGH-Entscheidung mitgenommen haben. Der EuGH hat sich ja geäußert zu den Anforderungen an eine geschlechtliche Anrede, also an Herr, Frau oder früher wäre es auch noch Fräulein gewesen, und die datenschutzrechtlichen Anforderungen daraus. Der EuGH hat in seinem Urteil im Januar dann aber auch klar gemacht, dass er eine geschlechtliche Anrede auch unter den ganz normalen Anforderungen der DSGVO sieht. Das ist ein personenbezogenes Datum. Ich brauche eine Grundlage für diese Verwendung des Datums. Und der Bitkom hat einen Leitfaden dazu veröffentlicht und erarbeitet, wie geht man damit um? Also welche Möglichkeiten habe ich, das rechtskonform umzusetzen?
Ja, wie und wann? Wie und wann sind Höflichkeit rechtlich geboten? Das ist ein bisschen philosophisch, aber ich lasse das mal so stehen.
Kollegen aus Hamburg haben auch gerade was vermeldet zu dem Thema, wenn ich das richtig sehe, gell?
Ja, genau. Die Hamburger waren da schon ein bisschen ihrer Zeit voraus. Die haben in ihrem Tätigkeitsbericht 2022 mit dem Thema schon zu tun gehabt, bei der sich eine non-binäre Person beschwert hat, bei einem Formular eines Energieversorgers nicht korrekt bezeichnet worden zu sein. Da gab es eben nur Pflichtfelder mit Herr und Frau. Und die Hamburger haben sich damals dann bemüht, einer Lösung zuzuführen, dass der Energieversorger eben die Formulare dementsprechend geändert hat. Denn für einen Energieversorgungsvertrag ist es erstmal egal, ob Männlein, Weiblein oder dazwischen. Und der EuGH hat es eben in einem anderen Verfahren dann eben auch mit entschieden. Was die Hamburger jetzt auch veröffentlicht haben, ist zur Breitwieg entsprechende Hinweise, wie man mit dem Thema umgeht, dass es eben auch diskriminierungsfrei sein muss. Das heißt, wenn ich Herr und Frau anbiete, auch eine Möglichkeit der Anrede, die eben mich nicht festlegt auf ein gewisses Geschlecht. Das kann sein, guten Morgen, guten Tag, in Hamburg sicherlich auch Moin, die eben dann eine Diskriminierung vermeidet. Und weil es gut zu dem Thema passt, die Hamburger hatten auch schon in ihrem letzten Tätigkeitsbericht ein Beispiel gegeben, wie man, wenn man Diversitätsvorgaben hat, wenn man die berücksichtigen will, das ist ja ein Thema, das durch die Politik und Weltanschauung von der Trump-Administration momentan wieder ein bisschen in die Diskussion gekommen ist. Viele Unternehmen haben ihre Website mit Diversitätsprogrammen runtergefahren, passen sich da an. Es gibt aber weiterhin Unternehmen, die eine Förderung davon abhängig machen, dass man eine gewisse Vielfalt auch unterstützt. Und die Hamburger hatten hier im Tätigkeitsbericht Beispiele gegeben, wie man eben Diversitätskriterien auch in einem Unternehmen oder in einem Projekt abbilden kann. Das bezieht sich dann eben größtenteils auf die Freiwilligkeit der Betroffenen, die dann eben gewisse Angaben freiwillig machen können.
Super, vielen Dank, Rudi. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Veröffentlichungen, Chef. Und wie wäre es mit die 10 Gebote der KI-Ethik?
Ja, 10 Gebote der KI-Ethik, schon deswegen eine großartige Veröffentlichung, weil das Institut für digitale Ethik mal wieder beteiligt war, zusammen mit ClickSafe und Uport. Das Ganze ist jetzt abrufbar, kann auch im Unterricht eingesetzt werden. Und ist deswegen so gut, weil es ja eine eigentlich sehr komplexe und breite Fragestellung auf 10 Punkte runterbricht und auf einer Postkarte im Prinzip abbildbar macht. Also zum Beispiel das erste Gebot, erzähle und zeige der KI möglichst wenig von dir und deinem Umfeld, also schon unmittelbar datenschutzrechtlicher Kontext, aber auch benutze die KI nicht, um anderen zu schaden. Also Grundregeln im Prinzip, ne? Sehr abstrakt natürlich, aber ist eine tolle Sache, wie gesagt, kann man im Unterricht auch gut benutzen, um Ausgangspunkt für Diskussionen mit den Schülerinnen und Schülern auszulösen. Von daher tolle Veröffentlichung des Instituts für digitale Ethik.
Rudi?
Ja, finde ich auch. Das ist wieder was, wir hatten ja vorhin schon die Information oder also schon hervorgehoben, die Information von aus Rheinland-Pfalz für KI im Unterricht für Lehrkräfte. Und diese 10 Gebote ergänzt das natürlich wunderbar, weil man hier schön plastisch, anschaulich erklärt bekommt, auf was man achten sollte.
Super. Dann würde ich sagen, Rudi, machst du weiter mit Veröffentlichung Schutz vor manipulierten E-Mail-Rechnungen?
Genau, das ist ein wunderbarer Übergang mit dem, auf was man achten sollte. Es mehren sich die kriminellen Machenschaften mit manipulierten Rechnungen, die per E-Mail verschickt werden. Wir kennen das schon jetzt auch ein bisschen aus dem Datenschutzumfeld, weil es einige Urteile gab. Schleswig-Holstein gab es eins, Koblenz, Rostock, wo es dann darum ging, dass ein Rechnungsempfänger auf eine manipulierte Rechnung zahlte und es dann vor Gericht streitig wurde. Ist diese Zahlung schuldbefreiend? Wer muss sich das zurechnen lassen? Wer hat eine Sorgfaltspflicht verletzt? Da ist jeder Einzelfall ein bisschen anders, deswegen auch die unterschiedlichen Urteile in diesen Fällen. Wir hatten jetzt hier mal darauf hingewiesen, dass es gibt eben auch Berichte von Kriminalpolizei und Warnungen. Die Fälle, die ich jetzt teilweise mitbekommen habe oder die auch da geschildert werden, ist dann so ein Man in the Middle. Jemand kapert ein E-Mail-Postfach eines Rechnungsempfängers, fängt die ordentlich gestellten Rechnungen des Rechnungserstellers ab, manipuliert die, da wird eben dann teilweise eine andere IBAN angegeben, und wenn der Rechnungsempfänger das nicht merkt, zahlt er eben auf eine falsche IBAN und dann eben nicht schuldbefreien. Das heißt, er müsste dann nochmal zahlen. Das Perfide an diesen Tricks ist, dass teilweise auch, und es geht auch aus diesen verlinkten Meldungen hervor, teilweise auch nicht nur die IBAN geändert wird, sondern auch die Kontaktdaten. Das heißt, wenn dann der Rechnungsempfänger denkt, oh, ich rufe da mal an oder ich schreibe da mal eine E-Mail zurück, stimmt das wirklich, dass dann auch die kriminellen Täter antworten und sagen, ja, passt schon. Das ist natürlich dann besonders perfide, deswegen hatten wir hier auch noch die Tipps der Polizei aus dem verlinkten Bericht mit aufgenommen, dass man sorgfältig darauf achten sollte, gibt es geänderte Kontodaten von bisher schon bekannten Rechnungserstellern, die man ja oftmals schon über eine längere Geschäftsbeziehung kennt, und versucht dann, sich diese Änderungen auf einem zweiten unabhängigen Kommunikationsweg bestätigen zu lassen, und um zu vermeiden, dass eben der auch manipuliert ist, idealerweise mit vielleicht bekannten Ansprechpartnern. Oder man sollte generell die E-Mail-Postfächer mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern, damit sie eben nicht gekapert werden können. Seine Mitarbeitenden regelmäßig schulen ist eh eine Pflicht in dem Umfeld, um quasi misstrauisch zu sein, ohne den Mitarbeitenden Vorwürfe zu machen, wenn sie eben misstrauisch sind im Bereich der Cybersecurity. Das Ganze kann sich vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren auflösen, wenn zunehmend Rechnungen über sogenannte Portale versendet und angenommen werden. Aber derzeit ist es wohl der große Trend, hier arglose Rechnungsempfänger mit einer falschen IBAN abzuzocken.
Ja, Schulungen, Maßnahmen technischer Art, Zwei-Faktor, da wo es geht, genau das. Also wir haben ja hier in den Links auch die Tipps auch der Polizei. Viel mehr wird man momentan, wir haben viele Bereiche, wo auch jetzt zunehmend über neue Mechanismen betrogen wird. Das wird immer so bleiben, ne? Und da läuft man immer so ein bisschen hinterher der Technik, aber das ist leider so, ja.
So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Datenzirkuses fast angelangt, denn wir haben es am Anfang angekündigt, wir machen noch einen kleinen Serviceteil und wollen über das ein oder andere Thema zum Thema Urlaub sprechen. Viele fahren in Urlaub, viele sind in Urlaub, viele kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Jedenfalls wollten wir hier an dieser Stelle noch das eine oder andere Urlaubsthema ansprechen. Und ich würde sagen, Rudi, hast du was Schönes auch hier vorbereitet?
Ach, was heißt vorbereitet? Das sind eigentlich so, wir haben ein paar Sachen gefunden, die rund um den Urlaub passen, und können die einfach mal so schön chronologisch ansprechen. Das erste ist natürlich, wenn man Urlaub plant oder machen will, muss man natürlich gucken, wenn man Urlaub bucht auf, und das sind wir jetzt wieder bei dem Thema kriminelle Seiten oder Fake-Accounts, dass man dann auch guckt, dass man entsprechende abgesicherte, verschlüsselte Übermittlungen von Person-Person-Daten sicherstellt, dass man eben guckt, ist die Webseite sicher, also dieses HTTPS sollte mittlerweile Standard sein, dass man auch guckt, wenn man Dokumente weiterschickt, sei es eingescannte Personalausweise oder sonstige Sachen für Visa Anträge, dass man da guckt, kann ich eventuell Daten schwärzen, die nicht erforderlich sind. Das ist ein Portal, wo ich die eher hochladen kann, bevor ich die über eine ungesicherte E-Mail so versende. Das sind eigentlich so die Grundlagen, die man eben auch bei Reisebuchungen vermeiden sollte. Oder auch, dass man eben auch guckt, die Verbraucherzentrale hatten da auch mal Tipps zu Fake-Accounts von sogenannten Reiseanbietern, die aber dann keine waren, und die Leute hatten eben dann arglos schon Vorauszahlungen geleistet. Das sind eigentlich so die typischen Hinweise, die man da geben kann. Spannender wird es dann aus meiner Sicht, gehen wir dann wieder mit dem typischen Datenschutzthema. Darf ich denn während der Arbeitszeit dienstliche Geräte und Einrichtungen nutzen, um meine Reise zu buchen? Da kommt man als Jurist dann auch endlich mal zur Möglichkeit zu sagen, das kommt darauf an. Ist es denn erlaubt durch den Arbeitgeber, dass ich nutze? Ist es während der Pausenzeit erlaubt? Hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, in Anführungszeichen, meine Tätigkeit oder meine Aktivitäten, die ich online über meine dienstlichen Geräte mache, zu überprüfen? Klammer auf, das ist ihm zu raten, dass er da zumindest Sicherheitsmaßnahmen durchführen kann. Das sind alles so Punkte, wo man dann wieder den Datenschutz in Bauch bei der Reiseplanung, wenn es über dienstliche Geräte geht, auch sehr darauf achten muss. Ich glaube, im letzten Tätigkeitsbericht des LFD Baden-Württemberg gab es dazu auch ein paar Aussagen.
Ja, aus dem Normal, also ausgehend vom beschäftigten Kontextproblem her, ne, was darf ich eigentlich? Genau, da haben wir einiges drin im letzten Tätigkeitsbericht.
Wir verlinken all diese Themen natürlich auch. Das ist wunderbar. Chef, hast du noch vielleicht ein, zwei Themen, auf die du aufmerksam machen willst, die du besonders interessant findest?
Ein Hinweis, auch wieder ein Link, wo ich nicht unmittelbar zumindest oder ja nur an Schnittstellen zuständig bin, aber ganz wichtiger Punkt. Also das BSI hat hier sehr schöne Tipps zur Datensicherheit rund um Urlaub zusammengetragen. Angefangen schon, und das ist eigentlich ein trivialer Punkt, aber wie viel Endgeräte nehme ich denn mit in den Urlaub? Genau. Und was davon verliere ich möglicherweise? Also nehme ich das Diensthandy mit? Brauche ich es wirklich im Urlaub? Und wenn das auch verloren geht, was heißt das eigentlich? Wie ist das gesichert? Und so weiter und so weiter. Das sind Fragen, die sich genauso stellen wie, was mache ich denn eigentlich mit meinem Zuhause, wenn das Smart Home betrieben ist? Wie mache ich das denn sicher? Was mache ich eigentlich mit meinem heimischen WLAN? Schalte ich es aus oder lasse ich es an? solche Fragen, das ist sehr schön vom BSI zusammengetragen worden, jetzt aus der Perspektive Datensicherheit. Lohnt sich, da mal drüber zu lesen.
Ja, super. Was ist mit Urlaubsbildern posten? Immer ganz beliebtes Thema. Rudi, erzähl mal, wie findest du das?
Das hat sich ja in den letzten Jahren, das Bewusstsein in der Allgemeinheit hier sehr geändert. War es am Anfang immer nur nicht Urlaubsbilder, damit vielleicht Kriminelle wissen, du bist nicht daheim und vielleicht auch nicht gerade in Facebook-Profile reinschreiben, wo der Schlüssel für die Nachbarin liegt, um die Katzen zu füttern, sondern da hat sich das Bewusstsein auch sehr geändert, was Bilder von Kindern anbelangt. Also dass man eben nicht Kinderbilder leichtfertig, man kann sich das leicht vorstellen, im Urlaub alles sind entspannt, Strand, alles Mögliche, sondern es gibt auch viele, die dann solche Kinderbilder nutzen für alles Mögliche, was Eltern eben gerade nicht wollen und auch was diese Kinder nicht wollen, wenn sie mal größer sind und es dann vielleicht mitbekommen. Also gerade bei digitalen Kommunikationsmitteln muss einem jedem bewusst sein, man verliert die Kontrolle über die Bilder, wenn man sie veröffentlicht. Und das ist vielleicht nicht jedem Kind recht. Da gibt es ganz verschiedene Hilfsmittel und ich will sagen Warnungen, aber Unterstützungen, wie man damit umgeht. Wir werden da einige Sachen mit verlinken. Witzigerweise hat die spanische Aufsicht auch gerade jetzt passend zur Urlaubszeit ein paar Hinweise gegeben, wie man im Urlaub mit Bildern und mit Erfahrungen umgeht und empfiehlt da eben auch zweimal zu überlegen, welche Informationen in welchem Netzwerk denn tatsächlich aus dem Urlaub heraus gepostet werden muss.
Chef, willst du dazu was sagen? Sonst?
Ja, nur ergänzend, was man sich auch immer wieder klar machen muss, auch sowohl im Urlaub als auch außerhalb, wenn man Bilder postet, dass es nicht nur das unmittelbare Bild ist, sondern vielleicht auch die Metadaten, die den Standort oder ähnliches, ne? Also dass das immer auch mitdenken. Aber das ansonsten, ja. Hätte ich noch einen Hinweis, ja, das war dem Tätigkeitsbericht aus Niedersachsen zu entnehmen und das ist einfach eine schöne Story. Kameras am Strand und zwar zugänglich von außen, also eine Webcam am Strand, die eben zeigt, Wetter ist schön, Wetter ist nicht schön, kann man sagen, ja, okay. Wenn das an einem FKK-Strand passiert, kann man sagen, naja, vielleicht dann nicht so schön, wenn das öffentlich von überall auf der Welt angeschaut werden kann. Von daher ist das eine interessanter Punkt, den hier der Kollege aus Niedersachsen berichtet. Und nach einem Hinweis wurden dann wohl wesentliche Informationen an diesem Strand auch verpixelt.
Es empfiehlt sich einfach der Grundsatz, keine Nacketen im Internet streamen per Webcam. Das dürfte sozusagen als Information halbwegs deutlich sein. Anderer Kontext, aber auch Webcam, auch interessant. Vielleicht Webcams an Urlaubsorten wie Campingplätzen oder ähnliches kann im Zweifel auch mittelmäßig klug sein, das zu machen, oder?
Ja, es kommt, für eine Antwort, es kommt darauf an, was man sieht. Wenn die Kamera so eingestellt ist, dass man vielleicht nur verpixelte Personen sieht, dann ist es ja okay, aber man muss ja halt auch damit rechnen, dass da vielleicht Menschen dann erkennbar abgebildet werden, die dann weltweit abgerufen werden könnten, was die Menschen vielleicht gar nicht wollten. Also es gibt genügend gute Beispiele von Webcams an Urlaubsorten, die so eingestellt sind, dass sie eben keine Persönlichkeitsrechte verletzen, weil man eben nur schemenhafte Figuren sieht und die Personen nicht wiedererkennbar abgebildet werden.
Gut, also wir haben gerade darüber gesprochen, bevor ich in Urlaub gehe, mache ich mir Gedanken. Wenn ich den Urlaub plane, mache ich mir Gedanken, was zu Hause ist, wenn ich nicht mehr im Urlaub bin. Da ich sollte darüber nachdenken, welche Bilder ich wie poste im Netz. Und für alle, die Webcams an Urlaubsorten betreiben, sollte die Überlegung sich anschließen, ob das auch eine wirklich sinnvolle, vor allem eine rechtlich zulässige Form ist. Haben wir eine schöne Übersicht, glaube ich. Habt ihr noch ein, zwei Themen? Ansonsten würde ich sagen, wir würden alles verlinken. Genau. Aber Rudi, hast du noch was?
Ich habe noch ein, zwei Themen. Das eine ist, wir haben auch noch eine Meldung vom OLD Schleswig-Holstein, die eigentlich mal daran erinnert haben, wer quasi wegfährt und zu Hause eine eigene Überwachungskamera hat, um zu gucken, ist daheim alles okay. Man kennt das ja dann, wer vielleicht das eigene Fenster überwacht, das eigene Wohnzimmer, tut sich da irgendwas. Sollte auch darauf achten, dass die Schutzmaßnahmen, also sprich Passwortänderung, nicht das standard eingestellte Passwort, das eigentlich bei jedem Gerät gleich ist, werden die Standortdaten entsprechend anonymisiert, um eine Veröffentlichung der Aufnahmen im Netz zu verhindern. Das sollte man also immer noch dran denken, denn man kann natürlich das eigene Heim gerne im Video überwachen, damit nichts passiert, wenn man nicht zu Hause ist und dort keine Personen sind. Aber man sollte dann auch da die Schutzmaßnahmen beachten, dass man eben gerade die Zugriffsrechte so abändert, dass sie auch nur berechtigte Personen darauf zugreifen können. Das andere Thema, was man eben da noch vielleicht rund um den Urlaub noch hinweisen müsste, ist natürlich Abwesenheitsmeldungen, innerbetriebliche Informationen, wer darf alles wissen, wo ich bin, warum ich weg bin. Das sollte man durch eine Abwesenheitsmeldung bei denjenigen, die eine E-Mail nutzen, eben quasi hinweisen, wer einen vertritt. Und ganz wichtig, man sollte also gerade auch bei externen E-Mail-Adressen, wenn die nach außen gerichtet sind und dort kommt ein Antrag, beispielsweise auf Geltendmachung von Betroffenenrechten hinein, das hindert in der Regel nicht den Fristbeginn. Es sei denn, man kann von einer Treuwidrigkeit sprechen, aber man soll trotzdem gucken, dass auch Vertretungsmöglichkeiten für die datenschutzrechtlichen Anforderungen gegeben sein können.
War nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Sammeln wir alles zusammen. Chef, du schaust zufrieden?
Absolut. Jetzt die Frage selber gestellt, ob wir noch ein Fass aufmachen. Ab wann laufen bestimmte Fristen? Wonach richtet sich das? Was ist bei Betriebsferien? Da haben wir gedacht, na, das sind so Juristen-Nerd-Fragen, die einen selbst manchmal ein bisschen intensiv im Urlaub zurücklassen, auch an anderer Stelle, wenn man dann, das ist jetzt mal ein rein fiktives Beispiel, aber wenn man mal unterstellt, man macht Urlaub und ist auf einem Campingplatz und beim Campingplatz wird man dann darum gebeten, beim Einchecken den Ausweis zu hinterlegen, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, solange bis man also wieder nach Hause fährt. Und man dann als Jurist, da ist man ein bisschen gestraft, ja, also nicht nur datenschutzrechtlich überlegt, wie ist das eigentlich mit den Informationen aus dem Ausweis, sondern auch hinterlegen, Pass, wie ist das eigentlich, ist das eine Art Pfandrecht, ist das an der Stelle zulässig? Und wenn ja, wie weit? Und dann dekliniert man das alles nach deutschem Recht und DSGVO durch, aber auch nach Pfandrecht. Und wenn man dann im Ausland ist, sieht man auch die Situation. Also nein, ich möchte...
Nee, klingt bevor nach einem tollen, fiktiven Urlaub,
Chef. Absolut, rein fiktives Beispiel, natürlich.
Darf ich das kurz zusammenfassen mit dem Spruch, Wissen belastet?
Ja, es ist ganz schwer, aber man macht sich dann frei und genießt dann trotzdem die Sonne.
Liebe Zuhörenden, das war ein wilder Ritt durch Urlaubsthemen aus datenschutzrechtlicher Sicht. Wir haben insgesamt heute einen wilden Ritt hingelegt. Tolle Themen. Wir sind ein bisschen länger im Podcast. Liebe Zuhörenden, danke, dass ihr zugehört habt. Und lieber Rudi, hab Dank für deine Zeit und für die wunderbaren Listen und Übersichten, die du mit dem Bericht aus dem Datenzirkus machst. Und lieber Chef, danke dir für die Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns bald. Vielen Dank an alle.
Ja, vielen Dank. Und sollte es noch dazu kommen, schönen Urlaub.
Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. Gute Zeit.